Die Osterglocken hatten schon Mitte März geblüht. Dann war die Reihe an den Kirschbäumen, den Magnolien, all die weißen und rosafarbenen Büschel, die verwaist auf schwarzen Ästen wachsen. In diesem Jahr hatte man schöne weiße Blüten auf den Büschen gesehen, besonders dichte Blütenzöpfe, ungleich dichter als gewöhnlich. Auch der Ginster war in diesem Jahr besonders gelb gewesen, ein leuchtendes und frisches Gelb. Schon im April brach der Farn durch die feuchte Bodenkruste. Seine eingezogenen Blätter rollten sich auf wie kleine Liebesbriefe, die zusammengefaltet in der Handfläche liegen und die sich mit dem Fingernagel öffnen lassen. Der erste weit entfernte Donnerwirbel tönte am Himmel, sehr weit weg, aber da es keine Wolken gab, achtete man kaum darauf. Die Wolken zogen über die Kirchtürme hinweg, überall zeigten sich Blumen in der lauen Luft, die Abende waren schön. Das Tagwerk schien plötzlich weniger mühsam. Man beeilte sich, seine Verlobte nach der Fabrik zu treffen, vergaß die undankbare Mühsal vor dem hübschen, rosigen Gesicht. Morgens verursachte die Kühle kaum ein leichtes Kratzen im Hals. Eine Jacke reichte aus. Auf einmal war man fast glücklich, in die Werkstatt zu gehen. Man freute sich, die anderen wiederzusehen, zu plaudern. Manche flüsterten furchtbare Dinge, aber man hörte da nicht hin. Sie würden den Frühling schon nicht verderben. Die Jungen gehen zu den Mädchen, bedeutungsvoll, ungelenk in ihren großen Holzpantinen. Die Mädchen, spöttischer, aber auch direkter, schauen ihnen mit roten Wangen entgegen, keck. Und das Verlangen lässt sich Zeit, das ganze Herz zu überfluten, die ganze Spelze. Die Sonntage sind nun lang, immer länger, es sind lange Tage des Lichts und der Langeweile. Man schläft im Gras, mit vollem Bauch, ein bisschen angetrunken. Man tanzt am Ufer, man lacht, spuckt aus, trinkt. Wenn es regnet, suchen kleine Schwärme aus Kleidern und Rockschößen Schutz unter den Wellblechdächern, den hohen Bäumen. Sie lachen beim Laufen, klauben schnell zusammen, was herumliegt. Die Jacken, die Tischdecken, die Körbe. Natürlich spürte man für Augenblicke eine unbestimmte Sorge, aber man weigerte sich daran zu denken. Wohl gab es ein paar Blitze, ein entferntes Grollen. Die Spannungen zwischen Frankreich und Deutschland war gestiegen, aber niemand wollte die Lage Europas gründlich überdenken. Sie wollten träumen, diese jungen Männer und Mädchen im Jahr 1914. Sie wollten von dem noch kaum Greifbaren träumen, von dieser kühlen Hand im Gras, von diesem Kuss, den sie sich, ohne es einander zu sagen, seit Anbeginn der Zeiten versprochen hatten. Sie wollten mit aller Kraft diese zarte Haut, diese billige Zigarette, diesen schlechten Wein, diese in der Strömung zurückgelassene Barke. Es war wie in jedem Frühjahr und vielleicht noch ein bisschen stärker als sonst. Man sagte ja, nachdrücklicher als gewöhnlich. Die Stimme, die singt und flüstert, die rosige Wange, hoffend, der geschmeidige Körper, das alles weigert sich, ein anderes Lied zu hören. Das alles verfängt und kratzt sich an der Dorne, ohne es zu merken. Und doch ist alles da, offensichtlich, einmalig. Eine Jugend, die sich rüstet und es nicht weiß. Das Unglück in Reichweite, von Schnauzen beschnüffelte Gesichter, das weiße Kleid, das zerreißen wird. Man will ihnen Achtung zurufen, will sie warnen, aber man weiß nur zu gut, dass das nichts bringt, weiß, dass sie nichts hören wollen. Und man muss sich diesen grandiosen Schnitzer ausmalen, der gerade eingefädelt wird, die Zwietracht zwischen einer jungen Welt voller Herzenslust und dem Speer im Hinterhalt, die Fratze. Denn schon knistert die Welt, schon haben die Erzherzöge Aufstellung genommen, schon gerät etwas in Stottern und produziert, was an Granaten und Kanonen gebraucht werden wird. Der Krieg ist eine Überraschung, die vorbereitet werden will. Hohe Stirnen beugen sich herab, wägen ab, die Angst späht nach Fehlern, bügelt die Falten aus, brennt vor Ungeduld. Man bereitet seine Rede vor. Der Rost ist fertig. Die Kelle schabt über die Mauer. Man wird das Fleisch brechen können wie das Brot.